dass jeder Mensch, jeder von uns hier im Saal, wunderbar von Gott geschaffen wurde, einzigartig ist und von Gott gewollt. Das haben wir vor 14 Tagen in der Predigt von Thorsten ausgeführt bekommen. Das setze ich nun mal als Grundlage voraus und setze meinen Fokus aber auf einen anderen Schwerpunkt. Habt ihr euch schon einmal gefragt, was bin ich wert? Wem bin ich wichtig? Wer würde es bemerken, wenn ich nicht mal da wäre? Wem würde ich fehlen? Wäre meine Umgebung nicht besser ohne mich dran? Denn ich bin doch oft eine Belastung und nur selten eine Hilfe. Das sind Fragen zum persönlichen Wert, die manche Menschen kaum beschäftigt, andere aber umso stärker umtreibt. Ja, was ist der Mensch eigentlich wert? Was macht ihn wertvoll? Sind alle Menschen gleich viel wert? Der reine Materialwert eines Menschen, also die chemischen Elemente, aus denen ein Mensch besteht, der beträgt nur wenige Euro. Die Organe eines Menschen können dagegen schon Millionen wert sein, vorausgesetzt, ein Mensch ist jung und gesund. Aber das ist ja eher hypothetisch. Wenden wir uns nun näherliegenden Sachen zu, jedenfalls Dingen, die mich beschäftigen, mehr als ich eigentlich gedacht habe. Der Wert eines Menschen aus ökologischer Sicht hängt vor allen Dingen von seinem Beruf ab, also seinem monetären Arbeitswert. So war zum Beispiel die Entschädigungssumme für durch den Terroranschlag auf das World Trade Center Getötetes sehr unterschiedlich. Zum Beispiel bekamen die Angehörigen eines Kellners $500,000, die eines Polizisten $1,2 Millionen und die eines Börsenmaklers $6 Millionen. Somit sind Besserverdiener wertvoller. Konsequenterweise sind damit alte, kranke und behinderte Menschen eher ein Verlustgeschäft. Die Meinung meiner Mutter, nur wer etwas arbeitet, ist etwas wert, führte dazu, dass sie sich als nutzlos, ja sogar als wertlos empfand, als sie sich nicht mehr allein versorgen konnte. Ihr Fazit? Am besten bringt ihr mich in den Wald zum Förster. Doch erschießen ist keine Option. Ihre Ruhe fand sie in der Zusicherung, dass Gott auch in ihrem Alter einen Plan für ihr Leben hatte und in der Aufgabe zu beten. Diese Sichtweise, nur wer etwas arbeitet, ist etwas wert, das hat mich stark geprägt. Aber nicht nur meine Mutter ist dieser Meinung gewesen. Unsere ganze Leistungsgesellschaft bringt das täglich zum Ausdruck. Und ich denke, die Kinder und Jugendlichen können ein Lied davon singen. Um einen guten Beruf zu bekommen, müssen Kinder gute Noten schreiben und am besten das Gymnasium besuchen. Bestimmte Berufe sind eben angesehener und eben nur mit einem höheren Bildungsabschluss zu bekommen. Und der Verdienst ist dann auch entsprechend höher. Folglich habe ich mir eine sehr seltsame Frage gestellt. Welche Daseinsberechtigung habe ich als Hausfrau, nachdem meine Kinder erwachsen und meine Eltern, die ich gepflegt habe, gestorben sind? Mein Mann Manfred findet diese Frage abwegig und allein schon das Wort Daseinsberechtigung absurd. Denn dieses Denken ist ihm fremd. Ja, ich bin nach Gott für ihn das Wertvollste auf der Welt. Ich werde also geliebt und bin wertgeschätzt. Das kann beileibe nicht jeder von sich sagen. Und doch beschäftigt mich die Frage nach dem ökonomischen Nutzen immer mal wieder. Was habe ich schon geleistet? Hätte ich besser nicht geheiratet und auf Kinder verzichtet und wäre Ärztin geworden? Wird Gott mich einmal fragen, warum ich meine Gaben nur so schlecht genutzt habe? Ja, das Thema dieser Predigt treibt mich immer wieder um. Vielleicht auch einige von unter euch oder jemand, den ihr kennt. Was bleibt, wenn ich sterbe? Wer wird sich an mich erinnern, wenn meine Kinder und Enkel nicht mehr leben? Mein Name steht in keinem Geschichtsbuch. An dieser Stelle der Vorbereitung habe ich mir ein Päckchen Taschentücher aus dem Schrank geholt. Dass mich diese Frage nach dem Wert des Menschen, nach meinem Wert so umtreibt, obwohl ich in Gott eine gute Antwort gefunden habe, hätte ich nicht gedacht. Da ist mehr Selbstzweifel, mehr Trauer um verpasste Gelegenheiten, mehr Schmerz über Versagen und mehr Sehnsucht nach Anerkennung, als ich annahm. Was ist also ein Mensch wert? Was bist du wert? Was bin ich wert? Ist das Tun, die Leistung entscheidend? Was zählt wirklich? Wenn wir unseren Wert aus uns selbst oder durch andere Menschen oder die Gesellschaft erhalten, dann sind die Überlegungen von eben wirklich relevant. Dann sind Beruf, Gesundheitszustand, Alter und Familienstand wirklich entscheidende Faktoren. Daher ist es wichtig, unseren Wert auf etwas anderes zu gründen, das unabhängig von menschlichen Bewerten ist, eigenen oder fremden. Denn je nach Lage und gesellschaftlichem Konsens kann die Bewertung anders ausfallen, ist also wandelbar und unsicher. Wer könnte mehr über den Wert eines Menschen aussagen als sein Schöpfer? Gott, der Erfinder des Lebens, ist die entscheidende Instanz. Und darüber hinaus ist sein Urteil unwandelbar und sicher. Und sein Urteil fällt verheerend aus. Ja, leider. Wir sind alle Sünder. Unser Verhalten, sei es noch so gut, reicht in Gottes Augen niemals aus. Das menschliche Tun ist unbrauchbar, ja, wertlos. Unser Tun ist durchgefallen. Sitzen, Sex. Oder besser gesagt, wir haben das Ziel verfehlt. Denn so kann man Sünde auch übersetzen. Gottes Ziel für uns Menschen war eine liebevolle Beziehung mit ihm. Doch die Sünde hat diese Beziehung zerstört. Thorsten hat in seiner Predigt vor 14 Tagen anschaulich beschrieben, wie Menschen so wunderbar geschaffen wurden. Man kann das auch nachlesen in der Schöpfungsgeschichte, im Psalm 8 oder Psalm 139. Und er hat aber trotzdem ausgeführt, dass die Sünde uns entstellt hat. Er hat es genannt, wir sind in uns Verkrümmte. Statt ein Gegenüber für Gott zu sein, ist der Mensch ohne Gott in sich verkrümmt und auf sich bezogen. Wir haben Gottes Zorn, sein Gericht und die Hölle, das ewige Getrenntsein von Gott, verdient. Gottes Urteil ist ultimativ und besteht zu Recht. Wir haben es selbst verschuldet, auch wenn wir wie die ersten Menschen Rechtfertigungsgründe ins Feld führen oder die Schuld anderen in die Schuhe schieben wollen. Unsere Lage ist so gesehen hoffnungslos. Eigene Wertbeurteilung hin oder her. Doch für Gott ist unsere Lage nicht hoffnungslos. Denn Gott macht einen Unterschied zwischen unserem Tun und unserem Sein. Unser sündiges Tun ist ihm zuwider. Da gibt es nichts schön zu reden oder zu relativieren. Aber unser Sein ist Gott unendlich wertvoll. Wir sind schuldig und unser Tun wertlos, und doch sind wir für Gott wertvoll. Unsere Verurteilung und unsere Trennung von ihm entsprechen nicht seiner Vorstellung für uns. Gott sehnt sich nach einer liebevollen Beziehung zu jedem seiner Menschen. Er ist bereit, dafür den höchsten Preis zu bezahlen. Das Urteil steht zwar fest und ist unwandelbar, Doch es trifft, wenn wir es wollen, nicht uns, sondern Jesus. In Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Oder Paulus schreibt im Römerbrief 3, 25: Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Im biblischen Unterricht wird zur Veranschaulichung dieses Sachverhalts folgende Geschichte eingesetzt. Im Mittelalter gab es in der wilden Gebirgswelt des Kaukasus eine Reihe kriegerischer Stämme, die häufig miteinander in Fehde lagen. Einer dieser Stämme war besonders erfolgreich. Alle seine Angehörigen bildeten eine feste Einheit. Wenn man die Leute fragte, was schmiedet euch so zusammen, dann nannten sie einen Namen, den Namen ihres Feldherrn, den sie über alles schätzten. Schemiel, der Gerechte, so nannten sie ihn. Jedes Wort, das er sagt, dazu steht er. Dieser Feldherr hatte seinen Soldaten ein paar Tage Ruhe gegönnt. Man schlug die Zelte auf, saß beisammen und vertrieb sich die Zeit mit Gesang und Würfelspiel. Doch dann geschah etwas Unerhörtes, noch nie Dagewesenes. An einem Morgen fehlte dem einen ein kostbarer Ring, dem anderen ein Becher, dem dritten eine wertvolle Kette. Kameradendiebstahl. Es war, als wenn ein giftiger Nebel durch das Lager zöge. Jeder begann, den anderen misstrauisch zu beäugen. Und jeder hatte dabei den Eindruck, selbst wachsam beobachtet zu werden. Freunde wurden zu Fremden. Kameradendiebstahl. Die Atmosphäre war verseucht. Der Feldherr ließ ausrufen: Wer beim Diebstahl ertappt wird, wird mit der Bastonade bestraft. Jener brutalen Prügelstrafe der alten Welt, die viele gar nicht oder nur als Krüppel überlebten. Das schien zu wirken. Für ein paar Tage trat Ruhe ein. Doch die Gewitterstimmung blieb, das Lachen war verstummt. Man sang nicht mehr. Man saß da und belauerte sich aus den Augenwinkeln. Dann nach ein paar Tagen wieder ein Diebstahl. Kein Wunder, dass alle befreit aufatmeten, als schließlich ein Bote von Zelt zu Zelt lief, die Planen hochriss und schrie: Der Täter ist gefasst! Wer ist es denn? Die Mutter des Feldherrn. Die Mutter des Feldherrn? Die Erleichterung wich augenblicklich tiefem Erschrecken. Jeder wusste, wie sehr Schemiel seine Mutter liebte. Stets hatte er sie auf seine Feldzüge mitgenommen. Immer hatte er ihr Zelt neben dem seinen aufrichten lassen. Als er einmal schwer erkrankte, hatte er wochenlang jede Nacht an ihrem Bett gewacht. Die Mutter des Feldherrn. Was würde jetzt geschehen? In dieser Nacht gab es in den Zelten aufgeregte Diskussionen. Die einen sagten: Gnade vor Recht, anders kann es gar nicht sein. Wir wissen doch, wie er seine Mutter liebt. Hier muss die Liebe regieren. Die anderen sagten: Das ist unmöglich. Recht muss Recht bleiben. Heißt er etwa umsonst Schemiel der Gerechte? Wohin würde das führen? Wenn er einmal sein Wort bricht, wird es je wieder etwas gelten? Wird man nicht sagen, er habe seine Günstlinge? Heute ist es seine Mutter, morgen ein anderer. Alle Autorität wäre zerbrochen, das Miteinander zerstört und wir wären am Ende. Liebe oder Recht? Das war die Frage. Am nächsten Morgen ertönte der Trompetenstoß, der die Truppe auf dem Platz versammelte. Der Feldherr, ein wenig bleicher als sonst, trat aus seinem Zelt. Aus dem anderen Zelt führte man die gefesselte Mutter hervor. Dann sprach Schemiel der Gerechte sehr ruhig: Der Täter ist gefunden, die Strafe wird vollzogen. Schon griffen die Gerichtsdiener nach der Frau, da fuhr er fort. Aber vollzogen wird sie an mir. Erstarrt mussten die Leute mit ansehen, wie der Mann, den sie alle liebten, sich brutal zusammenschlagen ließ und blutend weggetragen wurde. Dabei erfasste sie das große Erstaunen darüber, dass hier beides geschah. Dass das Recht zum Zuge kam, das Wort wurde nicht gebrochen, die Tat wurde geahndet. Und dass auf der anderen Seite die Liebe zum Zuge kam. Der Richter nahm die Schuld auf sich. Der Richter wurde zum Gerichteten. Nicht Liebe oder Gerechtigkeit, sondern Liebe und Gerechtigkeit. Und beides in einem, beides ganz und ohne Kompromiss. Wir brauchen Gottes Angebot in Jesus nur zu glauben und darauf zu vertrauen. Doch das scheint für manche Menschen doch schwer zu sein. Denn wer dieses Angebot annehmen will, dass Jesus für uns gestorben ist, der muss am Kreuz kapitulieren, den Offenbarungseid leisten. So wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus erzählt. Der verlorene Sohn kehrt zurück und gesteht: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Umkehr und Buße sind mitunter schwer und schmerzlich, gehören zum Glauben aber dazu. Doch Gott hilft uns dabei. So wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn kommt er uns schon vor dem Bekenntnis voller Liebe und Mitleid entgegengelaufen. Und dann geschieht Erstaunliches, Unverdientes, Wunderbares und Einzigartiges. Wer Jesu Tat am Kreuz für sich in Anspruch nimmt, wird Gottes Kind und Erbe des ewigen Lebens. Er kehrt zu seiner eigentlichen Bestimmung zurück. Aus einem in sich Verkrümmten wird einer, der aufrecht steht und seinen Blick aufheben kann zu seinem Gott. Und im Himmel werden alle, die zu Gott gehören, leuchten wie die Sonne, sagt Jesus in Matthäus 13, 43. Unser Wert, den wir für Gott haben und den wir jetzt nur erahnen können, wird dann sichtbar. Was uns wertvoll macht, ist also nicht unser Tun, sondern das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind wertvoll durch seine Liebe. Wer Gottes Kind wird, ist wertvoll, geliebt, wertgeachtet, heilig. Wir sind damit wertvolle, geliebte, wertgeachtete, heilige. Ungeachtet der Herkunft, des Berufs, des Alters, des Gesundheitszustandes und des Familienstandes. Ungeachtet, ob wir vorher ein einigermaßen anständiges Leben geführt haben oder zum Abschaum der Gesellschaft gehörten. Und dieses neue Leben und neue Wesen hat seinen Ursprung in Gottes lebendigen und ewig bestehenden Wort. So steht es in 1. Petrus 1, Vers 23. Gott gibt uns ein neues Wesen, eine neue Identität, gegründet auf seine Liebe und sein Versprechen. Sein Heiliger Geist gibt uns erst die Möglichkeit und auch die Kraft, in seinem Willen zu leben und Taten zu tun, die Ewigkeitswert haben, weil Gott sie mit uns und durch uns tut. Und mit Gottes Vergebung dürfen wir immer wieder neu beginnen. Statussymbole dieser Welt sind vergänglich. Autos rosten, Geld verliert seinen Wert. Macht vergeht und Jugendlichkeit wird auch nicht mit Schönheitsoperationen für immer zu erhalten sein. Unser Statussymbol ist nicht so besonders attraktiv für die Welt. Viele halten es sogar für Blödsinn. Aber das Kreuz ist das ultimative Statussymbol. Es zeigt uns, wie wertvoll wir für Gott sind. jeder Einzelne. Ich bin nicht berühmt oder reich. Dass mein Name in keinem Geschichtsbuch steht, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und mich gefragt, wer sich nach meinem Tod an mich erinnern wird, wenn meine Kinder und Enkel auch gestorben sind. Gottes Wort gibt uns die Antwort. Mein Name und der jedes Nachfolgers Jesu, der steht im Buch des Lebens. Jesus sagt: Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Darauf kommt es an, hier und jetzt und in alle Ewigkeit. Und das hat dann auch Auswirkungen auf unsere Sicht der Dinge und auch auf unser Verhalten. Und zwar in Bezug auf Gott, auf andere und auch auf uns selbst. Da Gott alles für uns getan hat und weiterhin tut, gebührt ihm die erste Stelle in unserem Leben. Machen wir uns klar, dass nur der in den Himmel kommt, der Gottes Angebot in Jesus annimmt, indem er sein ungenügendes Verhalten zugibt und Gott die Herrschaft in seinem Leben überlässt. Andere Menschen sollen wir mit Gottes Augen sehen. Sicher bleibt Sünde Sünde und wir sollen sie nicht schönreden. Aber jeder andere Mensch ist von Gott genauso geliebt wie wir selbst und für Gott wertvoll. Machen wir uns bewusst, dass wir nicht besser sind als andere Menschen, nur durch Gottes Tat besser dran. Alles, was wir sind, sind wir durch Gott. Und das, was wir Gutes tun können, das hat er schon vorbereitet. Also brauchen wir uns nichts auf uns einzubilden und sollten uns daher auch nicht so ernst nehmen. Machen wir uns klar, die Welt dreht sich nicht um uns, sondern um Gott. Und doch dürfen wir uns in Bezug auf unseren Status als Kinder Gottes sehr wohl ernst nehmen. Es gibt nichts Wertvolleres, Höheres, Wunderbareres und Herrlicheres, als Gottes Kind zu sein. Und das ist Gott so ernst, dass Jesus in Lukas 10, 16 sagt, dass wer uns verachtet, weil wir zu Gott gehören, damit auch ihn und letztendlich Gott verachtet. Wenn mich wieder der Schrecken der Wertlosigkeit, der Vergänglichkeit und Bedeutungslosigkeit überfällt, dann will ich Gott mehr glauben als meinem Herzen. Dann will ich mit der Jahreslosung sagen, und ich hoffe auch jeden, den das betrifft: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.